NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. August 1870. Der Geburtstag der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori.
Als ich meine ersten Versuche mit den Kindern von San Lorenzo machte, fiel mir ein kleines Mädchen von etwa 3 Jahren auf, das tief versunken war in eine Übung mit den kleinen Holzzylindern, die es aus den Vertiefungen des Holzblocks herausnahm und dann wieder an ihren richtigen Platz brachte.
Diese weltbekannten Einsatzzylinder, nicht 10 Rundhölzer mit einem Knopf obendran, die in 10 entsprechende Bohrungen eingepasst werden müssen.
Der Ausdruck des Kindes zeugte von einer so intensiven Aufmerksamkeit, dass es für mich eine Offenbarung war. Ich begann zu zählen, wie oft sie die Übung wiederholte.
Und sie zählt, dass das Kind das 44 Mal macht, ununterbrochen. Es lässt sich auch nicht stören. Holt sie alle wieder raus, setzt sie immer wieder rein. Montessori ging mit Kindern um den Tisch herum und sie sangen ein Lied. Das Kind schaut mal hin und macht weiter. 44 Mal.
Und als sie endlich aufhörte, blickte sie glücklich umher, als ob sie von erquickendem Schlaf erwacht wäre. Ich glaube, dass der unvergessliche Eindruck, den mir dieses Phänomen machte, dem ähnlich ist, den man bei einer Entdeckung empfindet.
Da hat sie ja das Phänomen entdeckt. Also das Phänomen der Polarisation der Aufmerksamkeit. Das ist der Durchbruch in der Pädagogik gewesen, in ihrer Pädagogik. Wenn sie feststellt, dass Kinder das immer wieder machen.
Hans Elzner, leidenschaftlicher Montessori-Lehrer und Schulleiter, er gründete nach dem Zweiten Weltkrieg die erste Montessori-Grundschule in Köln, begeistert sich auch noch mit 87 Jahren an Montessoris Offenbarung am Schlüsselphänomen ihrer Pädagogik, die Polarisation der Aufmerksamkeit.
Ein merkwürdiges Zwitterwesen, diese Begriffsschöpfung. Aufmerksamkeit bezeichnet einen Zustand des Geistes, der Psyche. Polarisation aber einen physikalischen Zustand, etwa die Ausrichtung von magnetischen oder elektrischen Elementen. Wie passt das zusammen, Physik und Psychologie? Wie passt das kurz nach 1900 zusammen?
Ganz einfach, durch die Entdeckerin des Phänomens, Maria Montessori. Ärztin von Beruf, also naturwissenschaftlich ausgebildet, und Pädagogin aus Berufung.
Montessori war eine italienische Pädagogin, die um die Jahrhundertwende ihre Pädagogik in die Praxis übertragen hat. Sie selbst war von Hause aus Ärztin, und zwar die erste Frau, die in Italien Medizin studieren durfte. Durch ihr Studium hat sie beobachten gelernt
und gründet ihre Pädagogik auf diese Fähigkeit mit dem ebenso einfachen wie genialen Credo:
Attendere osservando. Abwarten und dabei beobachten.
Das ist ihr pädagogischer Blick auf die Kinder. Ein Blick vom Rand, abwartend, zurückhaltend, beobachtend. Denn für die damalige Zeit eine Ungeheuerlichkeit, die Kinder sind die Hauptakteure. Ihnen überlässt sie die Entscheidungen beim Lernen.
Die entscheiden, womit sie arbeiten, mit wem sie arbeiten und wie lange sie daran arbeiten.
Die berühmte freie Wahl der Arbeit, die einen ebenso revolutionären Anspruch an Lehrerinnen und Lehrer stellt.
Hilf mir, es selbst zu tun, sagte einmal ein Kind zu Montessori. Damit ist genau das gemeint, was Montessori wollte. Die wollte die Selbstständigkeit des Kindes. Das Kind will es selber tun. Eigentlich wissen wir das, dass Kinder groß werden. Nicht Babys werden groß oder dass wir dran ziehen. Montessori sagte einmal, wenn wir beim Laufen lernen der Kinder so vorgehen würden, wie beim Lesen lernen, dann würden wir das Kind auf den Tisch stellen, würden ein Bein anfassen, hoch, vor, runter. Nächste Bein, hoch, vor, runter. So gehen wir beim Lesen lernen vor. Beim Laufen lernen tut das ja keiner, nicht?
Das Kind führt, der Lehrer folgt. Die pädagogische Welt auf den Kopf gestellt. Oder vielleicht vom Kopf auf die Füße? Maria Montessori wollte selbstständige Kinder für eine bessere Gesellschaft, eine bessere Welt.
Mein Werk zielt in diesem Moment besonders darauf, die überragende Bedeutung der ersten Lebensjahre des Menschen zu erkennen, nicht nur für die Bildung des Menschen selbst, sondern auch für das Schicksal der ganzen Gesellschaft.
Wer war diese Frau, die Anfang des 20. Jahrhunderts wie ein Idol gefeiert wurde, die für die Rechte von Frauen und Kindern kämpfte, die mit ihrer melodiösen Stimme die Menschen einfing und überzeugte, führte und verführte?
Geboren wurde Maria Montessori am 31. August 1870 als einziges Kind, kurz bevor Italien geeinigt wurde. Die großbürgerlich-liberale Mutter erzieht ihre Tochter zur Selbstständigkeit gegen den kleinbürgerlich-patriarchalischen Vater, lässt Maria in Rom eine naturwissenschaftlich-technische Schule besuchen und Medizin studieren, gegen den Widerstand der Männer in Familie, Verwaltung und Universität und trotz diverser Schikanen. So darf sie erst nach den Männern den Hörsaal betreten. Gleichzeitig, erzählt Harold Baumann, Montessori-Kenner aus der Schweiz,
und gleichzeitig war es ihr aber verboten, mit den Männern zusammen die damals ausschließlich männlichen Leichen zu sezieren. Das galt als unschicklich und so war sie gezwungen, abends in diesen Keller runterzusteigen und alleine in der Nacht ihre Leichen zu sezieren.
Sie setzt sich durch, schließt 1896 ihr Studium ab als erste Ärztin Italiens mit einer Top-Promotion über den Verfolgungswahn.
Dazu hatte sie in Roms psychiatrischer Klinik Beobachtungen angestellt und war dort auf die Kinder der eingesperrten Frauen gestoßen, die man auch einfach weggesperrt hatte, in einen absolut leeren Raum. Mit den wachen Augen des Außenseiters macht sie da ihre erste Entdeckung.
Nach dem Essen haben die Leute dann die Kinder ohne jegliche Beschäftigungsmaterialien einfach alleine gelassen. Und die haben unter den Tischen zum Beispiel Brot zusammengesammelt und daraus Kugeln geformt. Sie mussten einfach irgendetwas tun. Und dieser Drang nach etwas tun hat Maria Montessori auf die Idee gebracht. Diese Kinder müssen nur beschäftigt werden und dann werden sie sich entwickeln.
Trotz Ärzteschwemme reißt man sich um die 26-Jährige. Sie eröffnet eine Praxis, arbeitet an verschiedenen Kliniken und engagiert sich in der Frauenbewegung. Gleiche Rechte und gleichen Lohn fordert sie in einer mitreißenden Rede in Berlin. Und La Dottoressa avanciert zum Shootingstar. Als Idealbild der neuen Frau, der Donna Nuova, stark, intelligent und anmutig, feiern die Zeitungen die Montessori. Sie und die Presse haben sich gefunden. Wie in einer Symbiose werden sie sich in Zukunft gegenseitig benutzen.
In Rom führt sie soziales und ärztliches Engagement zusammen. Sie beobachtet geistig behinderte Kinder, fordert für sie besondere Bildungseinrichtungen, vertieft sich in die pädagogische Literatur und entdeckt Fröbel, Pestalozzi, Rousseau, vor allem aber ihre Vorbilder, Jean-Marie Itard und seinen Schüler Édouard Séguin. Beide Ärzte und Pädagogen, wie sie selbst. 100 bzw. 50 Jahre zuvor halfen sie bereits behinderten Kindern, indem sie besonderes, die Sinne forderndes Lernmaterial erfanden.
Ich orientierte mich an Séguins Buch und beherzigte Itards großartige Erfahrungen. Außerdem ließ ich ein besonders reichhaltiges Lehrmaterial erstellen, wobei ich mich auf diese Texte stützte. Dieses Material, das ich in keinem Institut vollständig vorfand, war ein hervorragendes Instrument in den Händen derer, die es zu benutzen verstanden. Doch für sich allein blieb es bei geistig Zurückgebliebenen unbeachtet.
Ein Grundsatz ihrer Pädagogik: Erst einmal müssen die Lehrer lernen, wie das Material einzusetzen ist. Dann allerdings lassen behinderte Kinder sogar solche aus staatlichen Schulen hinter sich. Konsequent entdeckt die Neupädagogin auch eine andere Erkenntnis Séguins, abermals neu.
Dass ähnliche Methoden, wie ich sie bei den Schwachsinnigen angewandt hatte, auch normaler Kinderpersönlichkeit entwickeln und auf das Wunderbarste und Überraschendste befreien würde.
Nur wie soll sie das beweisen?
Da kommt ihr 1907 das Angebot einer Bankengruppe wie gerufen. Um soziales Engagement zu zeigen, haben die Banker im Armenviertel San Lorenzo eine Bauruine fertiggestellt. Ein Überbleibsel der aberwitzigen Bauspekulationen in Rom. Mietwohnungen für Familien, in denen beide Eltern arbeiten. Damit die sich selbst überlassenen Kinder nicht aus Langeweile Flure und Wände beschmieren, soll die Dottoressa die Kleinen in einem Kinderhort betreuen, den man mit dem gesparten Geld für Instandsetzungen finanziert. Die Casa dei Bambini.
Ein leerer Raum, keine Möbel, kein Personal und sozusagen leere Kinder. Doch Montessori weiß, das ist ihre Chance. Hier wird sie ihre Erfahrungen und ihr Material anwenden und weiterentwickeln. Und sie schafft aus dem Nichts das Wunder von San Lorenzo.
Nicht mit dem üblichen Klassenzimmer. Das vergleicht sie mit einem Schaukasten für Schmetterlinge.
Montessori spricht mal interessanterweise, die Kinder sitzen wie aufgespießte Falter in den Schulen. Und das geht ja durch und durch, nicht?
Nach und nach besorgt sie über Spenden und Gönner kindergerechte Tische, Stühle und Regale und bietet den Kindern Arbeiten an, praktische aus dem täglichen Leben, vom Schleifen und Schnürsenkelbinden bis zum Händewaschen und Essen auftragen, aber vor allem ihr Montessori-Material.
Zum Lesen lernen etwa tasten die Kinder Sandpapierbuchstaben ab und üben dabei die Laute. Sie suchen Gegenstände zu Wortkarten, führen kleine Aufträge aus, die auf Satzstreifen stehen. Wenn Sie ein Landkartenpuzzle zusammensetzen, erfahren Sie Grenzen, Größe und Lage der Staaten und konstruieren nebenbei Ihren Atlas im Kopf. Hans Elsner?
Sie nennt Ihr Material an einer Stelle Schlüssel zur Welt. Das heißt, das, was das Kind draußen in der Welt erfährt, das bringt es mit in die Schule als Erfahrung. Und in der Schule kann es speziell an diesem Montessori-Material diese Erfahrung konkretisieren und hat dann eine Konstruktion dieser Erfahrung.
Das Kind kann sich so die Wirklichkeit ordnen und verstehen. Im Greifen nach den Materialien begreift es. Und indem es seine Arbeit frei wählen kann, folgt es seinem inneren Bauplan. Kirsten Erb, Montessori-Pädagogin.
Wir sagen in der Montessori-Pädagogik, jedes Kind hat so seinen Bauplan. Und dann gibt es halt Möglichkeiten, wo sich das Kind für eine spezifische Sache öffnet. Und in dieser Zeit, wenn es dann die richtigen Anregungen kriegt, dann kann dieser Bauplan sich entfalten und das Kind kann sich selbst weiterbilden.
Montessoris Projekt fasziniert die ganze Welt. Besucher von überall her wollen die Kinder der Casa sehen, die sich nicht stören lassen bei ihrer Arbeit, die mit regelrechten Lernexplosionen verblüffen und mit erstaunlich sozialem Verhalten.
Die Jüngeren sehen Vorbilder in den Größeren, ahmen ihr Verhalten nach, orientieren sich. Auf der anderen Seite ist es so, dass die älteren Kinder durch diese Vorbildfunktion ein viel bewussteres Verhalten zeigen.
Bevor Maria Montessori ihr Konzept vom Kindergarten auf Grundschule und Sekundarstufe ausdehnt, präsentiert sie ihre Gedanken 1909 in Buchform, kurz Il Metodo genannt. Ein Bestseller, den sie über die Jahre unter neuen Titeln immer wieder überarbeiten und erweitern wird.
Doch im Grund zielt sie weit über die Schule hinaus. Winfried Böhm, einer der besten Kenner der Montessori-Pädagogik.
Ihr Interesse war wirklich ein ganz anderes. Sie ist, nachdem sich ihre Methode innerhalb weniger Jahre dank einer guten Presse- und Medienarbeit weltweit verbreitet hatte, ist sie ihr Leben lang durch die Welt gereist und hat Vorträge über das neue Kind gehalten, über die neue Erziehung. Und sie hat immer gesagt, ich arbeite doch nicht mit 20 Kindern in einem römischen Kinderhaus, sondern meine Botschaft wendet sich an die ganze Menschheit.
Durch zwei Weltkriege und auf mehreren Kontinenten verkündet sie ihre Botschaft. Noch 1951, mit 81 Jahren und nur wenige Monate vor ihrem Tod, beschwört sie einmal mehr das Kind als Hoffnungsträger für eine bessere Welt.
Diese langfristige Vision, diese große Frage der Menschheit gibt mir die Kraft, bis zum Ende zu kämpfen.
Aber was ist aus dieser Vision geworden? Vielerorts gibt es Montessori-Schulen und dort gilt, hilf mir, es selbst zu tun. Aber der offiziellen Schulpolitik scheint das selbstständige Lernen bis heute suspekt.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an Maria Montessori, die am 31. August 1870 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über das Wrack der Titanic.
Info. Wissen, was die Welt bewegt.